When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
Wenn man im Homeoffice arbeitet, der Weg vom Frühstückstisch zum Schreibtisch ist sehr kurz. Und umgekehrt ist er irgendwie sehr lang, abends um ins Bett zu kommen, weil man irgendwie permanent im On-Air-Modus ist. Denn es gibt keine Referenzpunkte, es gibt keine Blaupause.
Heute setzen Nicolas Pesch, Managementberater, Speaker und Autor, sowie Paul Remitz, CEO der Omnicom Media Group Germany, ihr sehr persönliches und offenes Gespräch über Führen in extremen Situationen fort. Herzlich willkommen. Mein Name ist Benjamin Becker und ich begrüße dich ganz herzlich zu Let's Make Lemonade, deinem neuen Marketing-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du mit uns Limonade machst. Wenn du Teil 1 dieser inspirierenden und lehrreichen Unterhaltung verpasst hast, findest du unseren Let's Make Lemonade Podcast auf der Streaming-Plattform deiner Wahl oder bei let's-make-lemonade.de. Und jetzt ganz viel Spaß mit Nicolas und Paul, Teil 2.
Danke, Nicolas. Ich habe noch eine Frage. Du bist ja auch viel international unterwegs. Und du hast eingangs gesagt, dass du ja auch heute über Video-Coaching machst. Und da gibt für mich zwei Fragen. Siehst du kulturelle Unterschiede, wie man in unterschiedlichen Ländern mit dieser extremen Situation umgeht? Es gab neulich so einen fast anekdotischen Beitrag zum Thema Hamsterkäufe. Die USA kaufen Waffen, die Franzosen Rotwein und Kondome und der Deutsche Toilettenpapier. Siehst du Unterschiede in dem emotionalen Bewerten, Umgehen, Verarbeiten und möglicherweise auch schon Rückschlüssen aus dem, was wir gerade erleben?
Ja, ich habe das auch gehört. Vor allen Dingen, ich habe mit Staunen zur Kenntnis genommen, in Australien ist das Thema Alkohol das, was limitiert wird, was hier bei uns Toilettenpapier ist. Und zwar auf die unglaubliche Zahl, dass der Australier nur noch 2 Kästen Bier und 12 Flaschen Wein pro Tag kaufen darf. Das ist sozusagen der Deckel, der da drauf gesetzt wird. Ich habe mich gefragt, wie die das alle überleben, diese Krise. Nicht wegen der Pandemie, sondern wegen dieses unglaublichen Alkoholkonsums. Nein, Spaß beiseite. Ich meine schon festzustellen, dass wir Deutschen, Entschuldigung, wieder mal, wenn es darum geht, sich Sorgen zu machen, ganz vorne dabei sind. Es ist ja mit Verlaub gesagt, Paul, ich stimme dir da aus vollem Herzen zu, hier in Deutschland nach wie vor um ein Vielfaches besser als an vielen anderen Orten der Welt. Ich persönlich bin momentan in München. Ich glaube, Paul, du bist in Düsseldorf. Es gibt nicht viele Orte, an denen es besser ist, in diesen Zeiten zu sein. Ich möchte momentan nicht irgendwo in Spanien oder in Italien und auch ganz sicherlich nicht in New York sein. Und dennoch habe ich den Eindruck, das Ausmaß an Weltuntergang und dass wir hier nie wieder rauskommen, das ist in Deutschland schon extrem groß. Und dieses Thema, wir alle haben diese Bilder im Kopf und ich vermute, das wird so ein Bild dieser Krise in der Rückschau dann werden, wie die Italiener oder auf ihren Balkonen standen und gesungen haben und irgendeiner hat da den DJ gemacht auf dem Balkon und alle haben mitgetanzt auf ihren Balkon. Sowas habe ich hier nur wenig erlebt und ich habe wirklich den Eindruck, uns würde bei aller Ernsthaftigkeit, und ja, natürlich, das ist eine Grenzerfahrung und sterben Menschen, aber Hand aufs Herz, hier sterben momentan nicht allzu viele Menschen und die Menschen meines Alters, die sind auch nur sehr gering gefährdet. Und insofern wäre mein Thema an mancher Stelle schon, ich komme ja aus dem Rheinland und da sagt man, manchmal sollte man die Kirche im Dorf lassen. Die Hysterie ist nicht gut und die ist nicht hilfreich und da tut jeder gut daran, sich immer wieder mal ein bisschen runterzuschrauben.
Also ein bisschen Italien haben wir auch hier im Rheinland, weil Dominik Scholter, der bei der FÜS arbeitet, der hatte neulich Geburtstag, hat seine Geburtstagsfeier auf der Dachterrasse gemacht, hatte DJ-Music und alle Nachbarn tanzten auf ihren Balkons mit. Also ein bisschen können wir das schon. Ich stimme dir aber zu, ohne zu kulturpessimistisch zu sein, der Italiener, ich habe mit den Kollegen vor einigen Tagen geredet, so ein Stück weit von der Gelassenheit habe ich mir fast auch in dem Moment gewünscht. Also da bricht die Welt zusammen und man hat das Gefühl, ah, passt schon irgendwie, ist so ein bisschen die Einstellung. Was mich nochmal interessieren würde, wenn du Coaching über Video machst, was ja nur eine völlig andere Situation ist, als persönlich sich gegenüber zu sitzen, viel mehr Signale aus der Körpersprache aufzunehmen. Wie verändert das die Gespräche, das Coaching und welche Konsequenzen siehst du? Also ich glaube, meine These ist, Meetings über Webkonferenzen funktionieren gerade relativ gut, also sind sehr produktiv. Ich glaube, wir werden mehr davon sehen. Ich stelle mir aber das Thema Coaching, um mit Führungskräften zu arbeiten, nochmal eine Stufe schwieriger, herausfordernder und auch ein bisschen komplexer vor. Wie arbeitest du da? Wie funktioniert das?
Ich hatte insofern einen Vorteil. Ich habe ja in den letzten anderthalb Jahren viele Fortbildungen in den USA, vor allen Dingen in Harvard gemacht. Und insgesamt war ich in der Zeit 5-mal vor Ort in Boston und alles andere lief online ab. Und insofern war ich an diese ganzen Online-Formate, auch an intensive Coachings mit meinen eigenen Supervisoren online. Ich war daran gewohnt und ich gebe zu, ich war früher ein großer Skeptiker. Ich habe gesagt, bestimmte Themen, das lässt sich online überhaupt nicht transportieren. Und ich leiste da heute im Nachhinein Abbitte und sage, natürlich geht das. Was ich gemacht habe, ich habe wirklich technisch was verändert. Ich bin für meine Coaching-Klienten jetzt nicht mehr nur so am Bildschirm mit meinem Gesicht und so abgeschnitten etwas oberhalb der Brust sichtbar, sondern ich habe mir da so eine Webcam installiert und insofern, das ist für meine Coaching-Klienten so, als ob die bei mir im Coaching-Raum sitzen würden. Und ich sitze vor denen halt in meinem Sessel und das transportiert natürlich was anderes, weil die erleben mich körpersprachlich. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Das andere, was ich auch empfehle meinen Coaching-Klienten, achtet um Himmels Willen darauf, dass ihr relativ viel Zeit darauf verwendet für sowas, ein Warm-up. Die Gefahr besteht, dass man in so einem Meeting das, was sonst ein bisschen den sozialen Schmierstoff solcher Gespräche ausmacht, nämlich ein bisschen darüber zu reden, wie es einem geht und wie das Wetter ist und wie man da hier heute hier hingekommen ist und sonst was, das geht verloren. Das Meeting geht los und zack, rein ins Thema. Und insofern, ich halte das für extrem wichtig, dass man sich Zeit nimmt für das Beieinander ankommen, auch virtuell, auch wenn das vermeintlich gar nicht nötig ist. Was ansonsten sehr wichtig ist für mich in den Coachings, ist, die Emotionalität stärker reinzuholen. Es gibt so eine Tendenz in diesen Meetings, dass das sehr, sehr rational kognitiv verläuft. Und insofern ist es für den Coach einfach noch wichtiger als sonst, ganz fein zuzuhören und das, was er an Emotionen wahrnimmt, tatsächlich dann auch explizit anzusprechen und da so dafür zu sorgen, dass die Gespräche die Tiefe bekommen und dass man dann wirklich zu den Themen gelangt, um die es geht. Und das empfehle ich auch in den ganzen Meetings, die ihr alle miteinander habt, nämlich, dass ihr immer wieder darauf wirklich achtet und auch darüber sprecht und dazu einladet die anderen, dass ihr auch mal über diese soften Themen sprecht, wie geht's uns eigentlich und da ganz feine, empathische Antennen habt.
Ja, du hast von das Thema der Emotionen ja sehr hervorgehoben schon mal und das klingt mir auch immer wieder im Ohr. Wenn wir unsere Checkouts haben, dann haben wir hin und wieder auch schon mal Abende, wo wir keine inhaltliche Agenda haben, sondern wo wir gerade darüber reden, wie geht's uns eigentlich. Und was ich wichtig fand oder erlebe, ist, nicht immer so ernst zu sein. Sondern wir hatten neulich, ich glaube letzte Woche, Donnerstag oder Freitag war das gewesen, hatten wir eine Session, da wurde relativ viel gelacht. Da waren wir auch mal albern. Und ich glaube, das muss man auch mal zulassen, um ein bisschen von dem Druck abzulassen und sich nicht runterziehen zu lassen von den ganzen Themen, die über die News-Ticker laufen, sondern Emotionen auch im Sinne von loslassen und auch mal einen Witz machen dürfen und was Positives auch zu sehen oder auch was Skurriles zu sehen, was man ja auch erlebt. Natürlich erlebt man ganz viele Skurrilitäten, auf welche Ideen, Gedanken, Mitarbeiter, Kunden, Medienpartner kommen. Und das ist ein Thema, was wir, glaube ich, auch versuchen, jetzt immer wieder bewusster zu steuern oder zu facilitaten, dass man auch solche Momente hat. Und letzten Donnerstag war es, genau Donnerstag, hatten wir auch einfach mal eine virtuelle Party gemacht. Da hatten wir mal einen DJ, ja, und wir haben virtuell, der hat Musik gemacht und jeder saß in seinem Homeoffice und dann in seinem Home-Party-Raum im Prinzip. Und das war also mega positives Feedback, einfach auch mal sowas zu machen. Nicht nur die großen Weltschmerzthemen zu besprechen, sondern auch mal banale Themen oder ganz stumpf gemeinsam feiern und zuzuschauen, wie über 4-5 Stunden der DJ einen Drink nach dem anderen nimmt. Tat auch mal gut, muss glaube ich auch mal ein Thema sein, muss man auch einfach zulassen. Nikolas, nochmal, ich habe eigentlich zwei Fragen an dich. Was wäre, wenn ich dich schon mal als Coach hier gerade im Podcast habe, was wäre dein Rat an mich, an Paul Riemetz, in dieser Situation der Krise? Was würdest du mir empfehlen?
Ja, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre und ich würde dir vor allen Dingen empfehlen, dass du so authentisch und so nahbar bist und bleibst, wie ich dich kennengelernt habe und über die Jahre erlebt habe. Ich halte das für eine der wichtigsten Kompetenzen, die Führungskräfte jetzt brauchen. Das macht ein Leader aus, dass er selber mit anderen Menschen teilen kann, wie es ihm geht, dass er auch teilen kann, dass er selber mitunter unsicher ist und dass er auch nicht alles weiß und dass er gleichzeitig aber auch diese innere Zuversicht hat, dass auch wenn er die Dinge nicht weiß, er fest daran glaubt, dass sie sich gut entwickeln werden und dass er weiß, dass er dazu beitragen kann, dass sie sich gut entwickeln werden. Also dieses Thema, so eine Selbstwirksamkeit vermitteln. Wir wissen nicht, wie es wird und jetzt machen wir den nächsten Schritt und bauen darauf, dass es gut wird und machen den nächsten Schritt richtig gut. Und das, so habe ich dich, Paul, auch immer erlebt. Das ist das eine, was ich dir rate. Und das andere ist etwas, was ich ebenfalls so wichtig halte, nämlich so eine gute Balance. Einerseits, natürlich braucht man einen kühlen Kopf, eine Fähigkeit, sehr rational Dinge abwägen zu können, Szenarien entwickeln zu können, dann schnelle Entscheidungen auch treffen zu können, diese, wenn nötig, auch revidieren zu können. Plus, und jetzt kommt das andere, eine hohe Emotionalität und eine echte Empathie für Menschen. Das miteinander zu kombinieren, das gelingt ganz vielen nicht. Und beides immer wieder im Blick zu halten. Das, was alles analytisch wichtig ist, aber auch das, was emotional wichtig ist, das empfehle ich dir so wie allen anderen Liedern auch.
Perfekt, vielen Dank. Selbstwirksamkeit wird, glaube ich, eins meiner neuen Lieblingswörter werden. Ich habe noch ein Thema, was ich ganz spannend finde. Das ist, wir reden ja als Führungskräfte super viel über, boah, was ist unsere Strategie, was sind unsere Tactics und. Also sehr, sehr rationale Themen. Auf der anderen Seite, meiner Meinung nach, der entscheidende Erfolgsfaktor für ein Unternehmen ist Strategie in Kombination mit der Unternehmenskultur. Also wenn Strategie und Unternehmenskultur nicht zusammenpassen, wird es auch nichts werden. Da werde ich auch nicht erfolgreich sein langfristig. Was glaubst du, was ist wichtig jetzt zur Weiterentwicklung von Unternehmenskultur? Was kann man möglicherweise machen, um in dieser Situation, so einer Extremsituation, welche Dinge sollten wir zulassen? Was sind Optionen, eine Kultur weiterzuentwickeln im Unternehmen in so einer Krisenzeit, in so einer Extremsituation?
Unternehmenskultur ist ja etwas, was vor allen Dingen mal sehr beständig ist. Meine Lieblingsdefinition für Kultur ist immer die gemeinsame Überzeugung, wie wir die Dinge hier machen. Das verändert man leider nicht eben mal in so 14 Tagen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das momentan eine Ausnahmesituation ist. Insofern alle Symbole, alles Verhalten, das sichtbar und spürbar wird von Führungskräften in dieser Extremsituation, hat eine enorme kulturverändernde Wirkung. Da bin ich ganz überzeugt, das wirkt viel, viel stärker und schneller, als das in normalen Zeiten der Fall ist. Und ich glaube tatsächlich, dass es ganz, ganz wichtig ist und dass auch die Unternehmen im Vorteil sind, die das bisher schon praktiziert haben, nämlich zum einen Geschwindigkeit, den Mut, dass die Dinge nicht perfekt sein müssen. Also so ein bisschen quick and dirty. Diese Lust auch am Improvisieren, Ausprobieren und wenn was nicht funktioniert, halt was Neues probieren. Die perfektionistisch warten, bis eine Idee wirklich perfekt umgesetzt sind, die haben momentan ganz, ganz schlechte Karten. Und ich glaube, dass alle Unternehmen und auch alle Führungskräfte, die auf Kooperation, Gemeinsamkeit, auch auf solche Dinge wie eine Inspiration und ein Leute über Ideen und über gemeinsame Freude an den Dingen auch mitzunehmen, die das bisher schon praktiziert haben, dass die eindeutig im Vorteil sind gegenüber solchen Kulturen und solchen Unternehmen, wo vor allen Dingen Befehl und Gehorsam und Vorschriften Leitmaximen waren, weil das funktioniert in der Krise jetzt so nicht. Du brauchst die Leute, du musst die Leute einbinden, gerade in diesen virtuellen Zeiten. Und wer da einen Spirit vermitteln kann, wer da Leute wirklich begeistern kann, auch dafür, dass selbst im größten Mist sich immer noch tolle Dinge schaffen lassen, der ist eindeutig im Vorteil. Und da bin ich auch ganz sicher, dass das ein Element sein wird, das Unternehmen sogar gestärkt, was ihre Kultur anbelangt, aus so einer Krise herausgehen lassen wird.
Das ist ein guter Punkt. Der Helmut Schmidt hat mal gesagt, in der Krise erkennt man den Charakter der Menschen. Dem kann ich nicht mehr zustimmen. Ich glaube auch, dass eine Krise, und wenn ich so auf unser Unternehmen schaue oder die Gruppe schaue, das ist wie so ein Brennglas. Ja, das irgendwie es bündelt nochmal die Themen und du siehst noch klarer, wo liegen die Stärken, wo liegen die Werte auch, die wir haben oder die Unternehmen hat. Und umgekehrt auch, nichts ist umfassend perfekt, wo liegen auch die Schwächen, wo sind die Defizite. Und das ist wie ein Film im Schnellvorlauf. Das ist ganz faszinierend eigentlich zu sehen, was gerade passiert, wie auch Menschen darauf reagieren, umgehen. Und es ist eben dieser Brennglaseffekt. Ja? Wenn du sonst durch die Sonne gehst, ist die Sonne warm, legst ein Brennglas drauf, die bündelt das Licht und es wird plötzlich sehr heiß und sehr intensiv. Und das passiert auch in dieser Situation. Und das wird etwas sehr, sehr Prägendes sein für jeden, der es gerade bewusst miterlebt. Mich würde mal interessieren, du hast viele Aspekte ja schon angesprochen. Gab es Krisen in der Vergangenheit, wo du sagst, boah, da habe ich das draus gelernt, da habe ich den Aspekt gelernt, da habe ich festgestellt, wie wichtig dieser Skill ist. Kannst du da was mit uns teilen?
Ja, ich war ja auch mal in jungen Jahren mit so einer Blitzkarriere plötzlich im Top-Management eines Unternehmens, auch mit über 1000 Mitarbeitern und habe damals, ich weiß nicht, ob die Menschen, die uns jetzt zuhören werden, die sind ja tendenziell jünger als ich, sich noch erinnern an Zeiten wie ein Dotcom-Bubble, meine Insolvenz eines damaligen Highflyers am neuen Markt miterleben müssen und auch viele, viele Menschen damals entlassen müssen. Das war so mit etwas über 30, ich würde im Nachhinein sagen, schon eine ziemlich traumatische Erfahrung. Das war furchtbar und das hat mich auch sehr, sehr gebeutelt. Heute in der Rückschau zu wissen, dass das sehr, sehr schwer war, dass das sehr hart war und dass es mich aber nicht umgehauen hat und dass ich das trotz meiner sehr, sehr jungen Jahre und sehr, sehr viel Verantwortung letztendlich gut überstanden habe und am Ende ganz, ganz viel für mich gelernt und mitgenommen habe. Das ist das eine. Und das andere, was mir tatsächlich jetzt in diesen Tagen auch sehr hilft, ist, ich komme da jetzt nochmal drauf zurück, sind einfach 25 Jahre Meditationserfahrung. Da bin ich über die Jahre einfach auch mit Dingen in Berührung gekommen oder habe Erfahrungen gemacht, die so weit hinausgehen über das, wie geht's dem Nikolas heute, ist das so relevant oder nicht, dass sich vieles, selbst meines eigenen Erlebens, selbst von Ängsten, die da hochkommen, und natürlich kommen die bei mir auch hoch, dass sich das quasi wie durch Anschalten eines Lichtschalters relativiert und dass ich Dinge schon auch in einer Dimension sehen kann, wo ich sagen kann, das alles, was jetzt so unglaublich groß erscheint, ist verglichen mit anderen Dimensionen so gewaltig dann auch wieder nicht. Und es wird weitergehen, es wird anders weitergehen und das ist etwas, das ist eine ganz tiefe Gewissheit, die ich in mir habe.
Ist das ein Aspekt, den du besonders jungen Führungskräften mitgeben würdest? Also was ist für jemanden wichtig, der, das gerade als Beispiel genannt hast, du Anfang 30, Dotcom-Blase gewesen ist. Was ist wichtig für jemanden, der noch am Anfang seiner Karriere ist, gerade in eine Führungsposition reingekommen ist? Was würdest du der Person sagen? ist es das Thema Werte relativieren, Dinge in einen Kontext stellen, der größer ist als der aktuelle Job?
Ich würde jeder Führungskraft, ob jung oder schon sehr erfahren und seniorisch, raten, zuerst mal zu akzeptieren, dass das, was man momentan empfindet, dass das die Realität ist. Und wenn jemand sich auf gut Deutsch momentan in die Hose macht und sagt, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt überleben werde und wie fürchterlich das enden wird, dann würde ich als allererstes sagen, akzeptiere mal, das ist dein Gefühlszustand. Und da direkt versuchen, mit positivem Denken ranzugehen, macht die Sache meistens nur noch schlimmer, weil das sorgt für noch mehr Stress. Dann würde ich aber, wenn man das akzeptiert, wenn man merkt, okay, es ist wirklich momentan, ich habe auf gut Kölsch gesagt, diesen Eindruck, anime ich kann nimi, dann mal innehalten und wirklich in aller Ruhe, und das heißt dann wirklich zur Ruhe kommen, mal so einen Realitätsabgleich zu machen. Was erlebe ich gerade in mir? Welche Gedanken, welche Gefühle beuteln mich da? Und wenn ich jetzt den Blick nach draußen wende, was geschieht tatsächlich? Und was geschieht tatsächlich gerade in meinem Umfeld und nicht irgendwo tausende Kilometer weiter entfernt? Und immer wieder diesen Check zu machen, was erlebe ich und was mache ich in mir draus? Und damit, ich sag's jetzt mal so, achtsam umzugehen. Also nochmal so im Schnelldurchlauf, immer wieder bewusst mitbekommen, was passiert überhaupt mit mir, akzeptieren, dass es mit mir passiert, dann aber wirklich tiefer reinschauen und zu unterscheiden lernen, was erlebe ich wirklich da draußen und was ist das, was dann in mir daraus entsteht. Das ist das, was ich den Menschen, allen und jungen Führungskräften erst recht, in dieser Situation empfehlen würde.
Nikolas, das ist aber schon die Königsdisziplin, ne? Wenn du sagst, die Situation akzeptieren, und Akzeptanz ist der erste Schritt. Ich glaube, Akzeptanz, man formuliert das schnell, wenn man, was bedeutet Akzeptanz? Akzeptanz bedeutet ja auch, ich muss Dinge wahrnehmen und ich muss Dinge loslassen. Also Akzeptanz heißt ja auch, ich habe vielleicht eine Richtung, einen Weg, ein Thema, ich ringe mit Gefühlen, auch mit Ängsten, und diese Ängste und Gefühle loslassen ist ein sehr schwerer Prozess meiner Meinung nach. Dieses Loslassen erfordert ja auf der anderen Seite sehr viel Fähigkeit zur Selbstreflexion, Selbstsicherheit und dem Bewusstsein, auch wenn ich es loslasse, es wird ein positives Ende geben. Ich werde nicht irgendwo in diesem Strudel, wie auch immer, untergehen. Und loslassen ist für mich der erste Schritt der Akzeptanz. Dass ich das, was ich im Kopf habe, den Weg, den ich meine möglicherweise im Kopf habe, die Ängste, die ich auf der anderen Seite habe, loszulassen, auch diese Angst vorm Scheitern loszulassen. Das ist meiner Meinung nach eine der echt super, super schweren Sachen, die meiner Erfahrung nach einen langen Weg bedingen in der eigenen Entwicklung.
Paul, ich bin da völlig bei dir. Das sagt sich immer so leicht, die Dinge akzeptieren, wie sie sind. Ich gehe noch ganz kurz einen Schritt zurück. Ich habe gesagt, als allererstes muss ich erstmal mitbekommen, was überhaupt in mir los ist. Und wenn man da so 24/7 busy ist und die Kids daheim und so weiter und so fort, dann ist die Gefahr erstmal relativ groß, dass ich das noch nicht mehr mitbekomme. Also insofern mal so ganz praktischer Tipp. Ich empfehle vielen Menschen, gerade jetzt in dieser Zeit, und wenn es ein Wecker ist, den sie sich stellen, alle 90 oder 120 Minuten, das muss ein ganz bestimmter Ton sein, und dass das sozusagen das Signal ist, dass sie jetzt mal 3 Minuten innehalten. 3 Minuten gehen immer. Und dass man in den 3 Minuten nichts anderes tut, als mal zu spüren, was denke ich gerade, was fühle ich gerade, wie bin ich drauf, wie fühlt sich mein Körper an, dass man wirklich überhaupt mitbekommt, was ist gerade los bei mir. So, und jetzt kommen wir natürlich zu dem Thema Akzeptanz. Und wenn ich dann merke, da war gerade eben ein mieses Telefonat mit einem Kunden und der hat irgendeinen Auftrag storniert und ich habe gerade eine Heidenangst und auch noch eine Heidenangst darum, wie das mit mir weitergeht. Und dann kommen wir jetzt zum Thema Akzeptanz. Das, was ich radikale Akzeptanz, heißt nichts anderes als, ja, das ist so. Ich hatte das Telefonat, das hat der Kunde gemacht, das ist mein Gefühl, und ich finde das Ganze auch ziemlich bescheiden, um es mal deutlich zu sagen. Zur Akzeptanz gehört dazu auch, dass ich es ganz fürchterlich finde und Horrorszenarien und sonst was alles gerade in mir ablaufen. Und dann, wenn ich das akzeptiere, dann kann ich mir anschauen, okay, und wie viel davon ist gerade Vorstellung von der Zukunft, dass ich verelend unter der Brücke liegen werde und das ganze Wirtschaftssystem und die ganze Welt ist kollabiert. Und wenn ich mal abgleiche und mache meinen Kühlschrank auf, guck mal, der ist noch immer noch ganz gut gefüllt. Und Opa und Oma leben auch noch, ist keiner gestorben bisher. So, Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen flapsig werde. Das ist sozusagen, nur auf der Basis von Akzeptanz kann ich abgleichen, ist das, was ich gerade empfinde und was Story ist, Story nur in meinem Kopf. Und inwiefern unterscheidet sich das von dem, was ich wirklich jetzt erlebe? Und dann kann ich anfangen, mit dem, was in meinem Kopf geschieht, umzugehen. Und das ist der Punkt. Ich gebe dir recht, Paul, das ist in vieler Hinsicht eine Königsdisziplin. Damit ist man auch nie fertig. Das ist eine Übung, die man jeden Tag von Neuem praktiziert. Und manchmal gelingt es und manchmal gelingt es nicht so gut. Und dennoch sage ich, es lohnt sich.
Wow, vielen, vielen Dank für wirklich diese interessante Diskussion. Ich glaube, ganz viele nehmen ganz viel mit. Ich als Mitarbeiter schätze total eine offene und regelmäßige Kommunikation sowie klare und nachvollziehbare Ansagen. Ich glaube, ihr beiden eignet euch total gut, um jetzt eine neue Rubrik live einzuführen. The Sweetest Lemon. Und zwar möchte ich von euch am liebsten mal Best-Practice-Beispiele jeweils ein Beispiel oder eine Situation, ein Vorbild für Führen in Extremsituationen. Und da müssen jetzt dann eure Nachfolger in den weiteren Podcasts mit leben. Die müssten dann auch ihre Sweetest Lemon quasi zum Besten geben. Und ich glaube, das als Abschluss für den heutigen Podcast wäre für alle nochmal super interessant.
Ich fange mal mit meiner Sweetest Lemon an. Ich war mal bei Kraft Foods in einem Leadership-Programm involviert und hatte das Glück, das über ein Jahr lang zu machen. Und im Rahmen dieses Programms mussten wir auch verschiedene Sachen lesen. Das ist ja auch wunderbar. Unter anderem ein Buch über einige Stories, die auch darüber handelten, führen in Extremsituationen. Und eine Geschichte, die mich bis heute absolut fasziniert und an die ich oft denke in schwierigen Situationen, war die Geschichte des Fluges der Apollo 13, die ja nicht so gelungen ist oder nicht so ausgeführt wurde, wie es geplant war, weil auf der Apollo 13 gab es eine Explosion, ein Tank ist explodiert. Und in dem Buch ist die Geschichte des Flight Directors Gene Kranz, wie er das Team geführt hat. Was war das Geheimnis, was er hatte, dass er die Crew von Apollo 13 in einer Situation, die kein Mensch vorher durchgespielt hat, es keine Erfahrungswerte gab, wie hat er dort die Crew geführt? Wie hat er Ground Control geführt? Als Flight Director war er nicht der mit der höchsten Entscheidungskompetenz ausgestattete Manager an der Stelle. Und trotzdem ist es allein ihm zu verdanken, dass Apollo 13 mit seinen Astronauten lebend auf die Erde zurückgekommen ist. Und eins der großen Themen von Gene war, dass er sich verschiedene Meinungen angehört hat. Und das, was für uns, glaube ich, als Führungskraft im Moment wichtig ist, das eigene Ego mal völlig loszulassen, mit sehr viel Demut und Respekt der Aufgabe entgegentreten und die Aufgabe entgegennehmen. Und Gene hat mit sehr vielen Technikern, Experten etc. geredet, sich daraus eine Meinung gebildet und danach sehr konsequent, sehr glasklar gehandelt. Und diese Eigenschaft war es, die die Crew lebend zurückgebracht hat. Gene Kranz gilt unter den 3-4 meistpopulären Menschen aus der Raumfahrtgeschichte. Und es gibt auch einen eigenen Film über ihn. Und das, was Gene Kranz damals gemacht hat, er war nicht der Höchste in der Hierarchie, sehr klar sich ein Bild vermitteln lassen, Schlussfolgerungen gezogen und die dann sehr konsequent umgesetzt hat, sind etwas, was ich als Sweetest Lemon bezeichnen würde.
Ich hätte da gleich 2 Lemons im Angebot. Die eine: Ich habe etwas gelernt durch eine Coaching-Klientin von mir, erfolgreiche Managerin, begeisterte Reiterin. Sie hatte einen Reitunfall, einen sehr schweren Reitunfall, und danach konnte sie sich nicht mehr bewegen. Das war für sie der Weltuntergang. Und sie hat viele Ärzte ausprobiert und viele Therapien und nichts hat gefruchtet. Und irgendwann war sie bei einer Physiotherapeutin. diese Physiotherapeutin hat zu ihr ganz, ganz wenig gesagt, aber das, was sie zu ihr gesagt hat, das war lebensverändernd. Das habe ich mir mitgenommen. Und sie hat zu ihr gesagt, Sie schaffen das. Ich werde Sie dabei unterstützen, dass Sie das schaffen. Nur eins müssen Sie mir versprechen. Sie hören ab sofort auf, darüber nachzudenken, ob Sie jemals wieder gehen können. Sie fangen jetzt einfach mit mir gemeinsam an, die erste Übung zu machen. Und genauso hat es funktioniert. Sie hat Übung nach Übung nach Übung gemacht. Und sie hat nicht darüber nachgedacht, ob die Übungen irgendwann zu einem Fernziel führen würden. Sie hat jede Übung gemacht nach ihrem besten Vermögen. Und das hat tatsächlich am Ende den für sie nicht mehr für möglich gehaltenen Erfolg gebracht. Das andere ist das Beispiel meines Meditationslehrers. Das ist ein alter Mann mittlerweile. Er ist im Hauptberuf nach wie vor Professor an der Harvard Medical School. Ein sehr, sehr renommierter Meditationslehrer und er ist schwer krank. Und als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, im vergangenen Herbst in den USA, da habe ich ihn gefragt, wie das mit ihm weitergeht, mit seinem Leben und eventuell auch mit seinem Sterben. Und da hat er mich tief angeschaut und dann hat er etwas gesagt, und das werde ich mein Leben nicht vergessen, da hat er gesagt, ob ich weiterlebe oder ob ich sterbe, das liegt nicht in meiner Hand. Und alles, was ich tun kann, ist, dass ich mit der Zeit, die ich jetzt habe, das Bestmögliche mache und ganz vielen Menschen viel weitergebe. Das ist tiefe Lebensweisheit und die gilt für uns alle. Und das ist etwas, was ich mir in diesen Tagen immer wieder ins Gedächtnis rufe.
Ein ganz herzliches Dankeschön an dich, lieber Nicolas, für deinen Besuch und natürlich auch an dich, lieber Paul. Vielen Dank für euren sehr inspirierenden, offenen und persönlichen Austausch.
Danke an dich, Benny. Danke, Nicolas, dass du mit dabei warst.
Ganz herzlichen Dank. Es war mir ein Vergnügen.
Und auch an dich, lieber Zuhörer, ein riesengroßes Dankeschön für deine Zeit. Wir hoffen, du konntest etwas für dich mitnehmen und freuen uns sehr über dein Feedback. Noch mehr freuen wir uns, wenn du auch bei der nächsten Folge Let's Make Lemonade wieder einschaltest. Bleib gesund und bis ganz bald mit neuen spannenden Gesprächspartnern.